Musste machen.
Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.
Staffel 1, Folge 6 von Musste machen. Ich grüße euch. Das ist der Amateurfußball-Podcast. Hier geht es darum, dass man sich zwei Brillis aus Strassstein in die Ohren macht, weil man aussehen möchte wie Mbappé. Oder dass man seinen Golf 1 tiefer legt und mit Bronze foliert, damit man bei Instagram richtig abgehen kann, in Asien auch. Genau das ist Amateurfußball. Wir sind heute nicht allein im Studio. Zum einen ist natürlich da der kongeniale Partner, Danny Piele. Ich grüße dich, Danny.
Hi, Stefan.
Willst du vorstellen, wer neben dir sitzt heute?
Nein, da kommen wir noch später drauf. Kannst du gern machen.
Also, wir haben es angekündigt. Wir haben Mr. Fupa, aka Mr. macht die geilsten Witze. Und man muss sich erstmal umdrehen und versuchen, wer es überhaupt gewesen ist, weil er so unscheinbar unterwegs ist. Mister, ich sehe gefühlt jedes Amateurfußballspiel plus zwei Profi-Matches jedes Wochenende, schreibe darüber Schlagzeilen, ganze Texte und bin von 24 Stunden 48 online, damit ich alles schaffen kann, zu berichten, was rund um den Fußball, insbesondere in Sachsen-Anhalt, unterwegs ist. Kevin Gehrin, grüß dich, Kevin.
Ja, moin.
Schön, geiler Fupa-Pullover.
Und schön unscheinbar in Grau.
Ist der dir aufgezwungen worden oder bist du da selber so Profi gewesen? Grau und Fupa steht drauf, Fupa mit Sachsen-Anhalt.
Habe ich tatsächlich von meinem Vorgänger bekommen, in Amt und Würden.
Ein abgetragener Pullover.
Quasi. Aber ich bin da bescheiden, das wird einfach weiterverwendet.
Ja, ich habe schon versucht, ein paar lustige Einstiege zum Amateurfußball zu bringen. Was bedeutet für dich Amateurfußball?
Amateurfußball ist für mich, wenn man samstags 14 Uhr auf dem Platz ist, es spielt eine Stadtmannschaft gegen die andere oder eine Dorfmannschaft gegen die andere. Und dann zählt für 90 Minuten wirklich nur das, was auf dem Platz passiert. Dass die Welt drumherum in dem Moment völlig egal ist und wirklich nur alles, die Wahrheit auf dem Platz liegt.
Sowas wie eine Insel der Glückseligkeit ohne Weltenwahnsinn ringsherum.
Quasi, also wie eine Auszeit aus dem Alltag.
Da werden wir heute, glaube ich, das ein oder andere Mal nochmal drauf zurückkommen bei dem einen oder anderen Thema. Vielen Dank für die ganzen Genesungswünsche. Stimme ist noch nicht ganz gut, aber es geht besser. Die letzte Antibiotika-Bombe ist heute eingeschlagen. Ich wollte einfach so ein bisschen zuckungen. Sieht man übrigens, wenn man uns auf YouTube sieht. Kleine selbstkritische Betrachtung von der letzten Folge, Danny. Was würde dir einfallen, so selbstkritisch?
Zur letzten Folge?
Ja.
Gar nichts.
Wir haben nicht einmal unsere E-Mail-Adresse gesagt, wie man uns erreicht.
Nee, das müsste ja schon viral gegangen sein.
So, damit ist klar, wie das hier heute ist. Ich habe also gegenüber unseren Gast Kevin Gehrin und zweimal die Muppets-Opas in einer Person. Das ist Dennis und Danny. Also musste machen, zusammengeschrieben, musste machen at fsa-online.de, da erreicht ihr uns mit Kritik, mit ein paar Hinweisen, mit Wünschen, mit Leuten, die wir noch zusätzlich auch einladen wollen. So geht das hier zur Sache. Womit wollen wir anfangen, Danny?
Rückblick aufs Wochenende.
Da gab es ein paar Partien, sowohl im Pokal, im Landespokal.
Im Landespokal, wir haben noch mitgebracht U21-Länderspiel, was noch ansteht. Dann haben wir einen Rekordtorschützen.
Das aus meiner Damit fangen wir an.
Das genau. Und ausnahmsweise geht's mal nicht um mich selbst. Ja. Wir haben jemanden bei vom Dessauer SV 97, der im Herrenbereich sein 250. Tor geschossen hat, der Max Zabel. Und Überleitung an dich, Kevin. Wie kann denn sowas überhaupt zustande kommen, dass man sowas nachberichtlich sehen kann, dass jemand so viele Tore schießt?
Das kann ich wirklich nur Fupa ans Herz legen. Wenn man bei Max Zabel einen Blick in sein Profil wirft, dann sieht man fein aufgelistet jedes Spiel, was er gemacht hat, jedes Tor, was er geschossen hat. Ich glaube, er hat dazu noch 80 Vorlagen oder so in seiner Vita. Hat in Testspielen gebombt, hat in Pokalspielen getroffen, die dann noch nicht einberechnet sind. Also da kann man wirklich alles verfolgen, weil, das muss man auch sagen, Fupa ist halt ein Mitmachportal und der Dessauer SV 97 ist da sehr aktiv hinterher, was das angeht. Und genau dieses Mitmachen macht halt Fupa auch aus.
Frage 1, wenn man also als Verein oder als Amateurfußballerin, Fußballer in Sachsen-Anhalt selber so ein bisschen unterwegs ist, multimedial, Social Network-mäßig, dann hat man auch bessere Chancen, bei euch aufzutauchen?
Also wir versuchen natürlich alles grundsätzlich abzudecken, was es gibt an Fußball und auch die Daten zu pflegen. Aber natürlich, was jetzt Vorlagen zum Beispiel angeht oder sowas in der Art, das können wir ja gar nicht abdecken. Wir können ja nicht jeden Verbandsliga-Trainer anrufen und fragen, wer hat das 1-0 vorbereitet, wer hat das 3-1 vorbereitet. Das läuft dann über die Aktivität der Vereine selbst und im Zweifel der Spieler.
Und Frage zwei, der hat die Tore alle für einen Verein gemacht. Ich finde, das muss man doch mal ein bisschen herausheben. Das ist ganz besonders, wenn ich das richtig verstanden habe.
Sensationell.
Was denn?
Sensationell für einen Verein. Also generell mehrere Songs zu spielen ist schon nicht schlecht.
Ja, insbesondere aus deiner persönlichen Vita sollte man, wie oft hast du das Gefühl gehabt, Danny Piele, alter Söldner oder sowas, Amateurfußball-Söldner, kann man doch so sagen, oder nicht? Nee, also komme ich jetzt hier, jetzt bin ich doch auf meine alten Tage mit internationaler Altherrenkarriere ausgestattet, bin ich doch jetzt nicht, das ist doch völlig krass. 250 Tore für
einen Reden?
Ja.
Super.
Was ist die meiste Anzahl oder die größte Anzahl von Toren, die du für einen Verein gemacht hast?
Kevin?
Wahrscheinlich Barleben, aber.
Wahrscheinlich Barleben.
Wie viele?
So geil, wie du Kevin fragen musst.
Ja. Ich müsste jetzt in meine Excel-Tabellen reingucken, die irgendwo auf dem Server liegen, weil es so viele sind. Ja. Zu den Toren. Und,
Aber lass uns nochmal auf den Mann zurückkommen. Max Zabel, hast du irgendeine besondere Erinnerung an diesen Mann? Irgendein Spruch, irgendein besonderes Tor oder Ereignis?
Tatsächlich selbst spielen habe ich ihn nie sehen.
Der macht 250 Tore. Wir stellen dich vor als den Typen, der rund um die Uhr für den Amateurfußball zuständig ist. Das heißt, er seit gefühlt 100 Jahren spielt er für denselben Verein, macht 250 Buden und du hast ihn noch nie live gesehen.
Ich habe den Dessau SV 97 leider noch nie live gesehen. Nein, das muss ich wahrscheinlich dann mal nachholen.
Wie entscheidest du das pro Woche, wo du hingehst
und
wo
nicht? Das ist ja das Schwierige. Dadurch, dass Samstag halt die Hauptspielzeit ist, Samstag, Sonntag ist es meistens ziemlich schwierig, selbst Spiele zu besuchen. Das wird dann eher aus der Distanz abgedeckt. Deswegen bin ich mal froh, wenn Spiele unter der Woche sind. Freitagabends ist top, weil samstags ist dann die Zeit, wo ich meistens am PC sitze, gucke, dass alles koordiniert wird, dass alles funktioniert.
Das bedeutet, also dadurch, dass ich aus dem letzten Jahrtausend komme und da sozialisiert bin auf der Straße in den 80er Jahren des letzten Jahrtausends mit dem Fußball, meine Vorstellung, meine naive, dass du quasi mit irgendeinem Fupermobil, wahrscheinlich mit Solarzellen und einem kleinen Propeller irgendwie in ganz Sachsen unterwegs bist, ist eine sehr naive Vorstellung. Der Großteil funktioniert bei dir über 37 Bildschirme und immer online und so.
Ich wünschte, das wäre so, dass ich jedes Wochenende auf 10 Sportplätzen bin. Ich besuche auch viele Spiele, würde ich sagen, für den Durchschnittsfußballfan. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jedes Wochenende 6 Spiele auf meiner Liste habe. Wenn es gut läuft, ist es jeden Tag ein Spiel. Aber das ist dann auch natürlich von den Spielplänen abhängig.
Max Zabel, besser Mann, auf jeden Fall hier an dieser Stelle. Wollen wir mal so einen richtigen Fußballer-Biertisch-Applaus?
Ich habe nur gehört, dass er in letzter Zeit auch viele Verletzungssorgen hatte. Deswegen die Zahl vielleicht umso bemerkenswerter, dass er jetzt wieder loslegt.
Ja.
Und ist, glaube ich, auch erst 32, kann man ja in der Runde hier sagen. Also, wahrscheinlich noch.
Was ich sympathisch an Kevin finde.
Er hat rüber geguckt zu mir.
Ja.
Ja. Ja, ist okay.
Also hat noch ein bisschen was vor sich, der Max.
Aber wir müssen natürlich auch zu Dennis Ehrenrettung sagen. Er ist heute schon ins Studio gekommen und hat gesagt, so richtig gut geht's ihm nicht. Und da hat einen relativ schlechten Start in die Woche reingehabt. Aber wir versuchen das jetzt zu überbrücken. Ich gebe alles. Ich habe das versprochene Trikot, was ich zweimal vergessen habe, angezogen. Greenock Morton, schottische zweite Liga.
Also Kevin und ich mussten uns da wirklich fragen, ob Lamartina jetzt wieder...
Warum ziehst du da Kevin jetzt mit rein?
Also in Richtung Trikotsponsor gegangen ist. Ich kenne diese T-Shirts entweder nur aus Warnemünde. Vom Kutterstand.
Ja. Nein, aber das ist unglaublich. Das ist die Mütze, du Heini.
Ich sehe auch schon Möwen. Nein, das ist lobenswert. Lasst uns weitermachen. Wir hatten noch den Dachbleche 24 Landespokal mit 4 sehr, sehr knappen Spielen, kann man sagen. Selbst das Spiel in Thale bei des Underdogs, ich habe mir die Zusammenfassung angesehen, haben sich unglaublich gut verkauft. Gehen wir gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein. Da gab es noch mal eine User-Mail. Wir hatten das Spiel in Stendal. Weißenfels konnte sich dort mit 1-0 durchsetzen. Auch nicht ganz so im Interesse der Heimmannschaft gewesen, die ich da mir ausgemalt hatte. Wir hatten noch das Spiel vom VfL Halle in Bitterfeld gegen Bitterfeld-Wolfen. Konnte sich mal wieder im Elfmeterschießen durchsetzen. Fuba hat es ja bereits angekündigt gehabt, dass das so kommen wird. Und wir hatten noch das Spiel, das Harzer Derby vor über 1000 Zuschauern zwischen Wernigerode und Germania Halberstadt. Und Halberstadt hat den Fluch besiegt und hat das dritte Landespokalspiel in Folge, was dort war, gewinnen können mit 2-0.
Also sie sind zweimal ausgeschieden bei Einheit, wenn wir uns erinnern. Einmal waren wir selbst zugegen und jetzt haben sie es endlich geschafft. In der regulären Spielzeit, ja.
Also in der regulären Spielzeit 2-0, genau.
Ja. Da muss ich sagen, hat Danny übrigens angekündigt, dass das passieren wird.
Dass es diesmal klappt.
Genau. Ich war im Vorgespräch relativ sicher, dass das Einheit das wieder zieht. Aber Danny hat dann den richtigen Riecher gehabt.
Also man muss sagen, insbesondere beim letzten Mal, das Spiel davor haben wir ja nicht gesehen, das war zwar eine krasse Stimmung auf diesem Platz von Einheit, aber es war natürlich auch relativ knapp und auch glücklich und so ein bisschen, dass das da funktioniert hat für Einheit. Das passiert nicht drei Spiele hintereinander, da muss man halt dem grauen Wolf des Amateurfußballs, der graue Söldnerwolf, Danny Piele, da muss man ihm recht geben, dass wahrscheinlich kein gewagter Tipp gewesen, dass das diesmal für Germania ausgeht, oder?
Ja, gewagt oder nicht gewagt, das ist wie im Fußball, es ist halt Ergebnissport. Es interessiert nicht, wie das Spiel läuft, sondern wie das Ergebnis ist.
Okay, darf ich dazu, du hast die User-Mail angesprochen, die lese ich einfach mal kurz vor. Wir lassen die kurz wirken, dann gucken wir mal, was wir drei draus machen. Die ist an mussemachen@fsa-online.de gegangen. Hallo Stefan, hallo Danny. Ich flüge dich jetzt mal noch gleich mit hinzu, Kevin, weil du gerade hier mit dabei sitzt. Kommt von Stefanie Abel. Ich verfolge fleißig den Podcast, finde ihn ganz interessant, empfinde den neuen Rhythmus mit Donnerstag und Montag wesentlich besser, freue mich auf die nächsten Folgen. Dankeschön dafür. Jetzt zum Thema. Am vergangenen Wochenende standen die Partien Stahl-Thale gegen HFC und FC Einheit Wernigerode gegen Germania Halberstadt im Harz an, haben wir gerade gehört. Ein völlig friedliches Spiel zwischen dem HFC und dem Stahl-Thale. Nach dem Abpfiff kam es zu Auseinandersetzungen. Jetzt schreibt Stefanie: Ich verstehe absolut nicht, wo das herkommt. Gefühlt kommt es immer zu Randale, wenn der HFC im Harz spielt. Punkt, lassen wir so stehen. Dann halt schreibt sie noch, sie kommt aus einer völlig verrückten Fußballfamilie, würde das Interesse auch gerne an die Kinder weitergeben. Der Mann spielt bei FC Einheit Wernigerode und da muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht das Gefühl, dass ich mich mit meinen Kindern zu jedem Spiel trauen könnte, um meinen Mann zu unterstützen. Egal welches Fanlager, irgendwie werden immer die Gesichter maskiert. Und dann beginnen die Hurensöhne, Zitat, Gesänge. Warum sich die maskieren, ist mir schon klar, aber muss das selbst im Amateurfußball zu sein? Gibt es dort Maßnahmen seitens des Verbandes, um das Ganze für Familien interessanter zu gestalten? Dann schreibt sie noch, was macht der Verband für die Sicherheit der Fußballspiele? Inwiefern hat ein solches Verhalten Konsequenzen? Welche Möglichkeiten haben die Mannschaften und Schiris, auf die Fans einzuwirken, zumindest im Stadionbereich? Und wie eng arbeiten die Vereine und der Verband mit der Polizei zusammen? Uff. So, wirken lassen.
Da stecken ungefähr Potenziale für 7 Folgen drin.
Ja.
Ich würde jetzt einfach mal, weil das letzte hängen geblieben ist, diese letzte Frage mit rausnehmen. Es gibt vor jedem Pokalspiel Absprachen zwischen Heimmannschaft, zwischen Gästemannschaft, zwischen Polizei, zwischen Verband und versucht da schon Wege zu finden. Es hängt in meinen Augen immer ganz speziell daran, welche Fanlager aufeinandertreffen und wie die Stimmung an diesem Tag ist. Und da kann ja Kevin mal ganz kurz berichten, wie die letzten Spiele speziell vom HFC liefen. Da können wir ja ganz offen drüber reden.
Ja, das war leider nicht der erste Zwischenfall in Thale. Es gibt's ja immer wieder mal, dass es bei Pokalspielen, gerade beim HFC, gekracht hat in den letzten Jahren. Ich denke, das hat viel auch damit zu tun, dass es diese strikte Trennung in Sachsen-Anhalt gibt zwischen blau-weißes Gebiet und rot-weißes Gebiet. Und Thale würde ich da klar zum blau-weißen Gebiet zählen. Es gab vor ein paar Jahren Ausschreitungen in Bernburg beim Landespokalspiel vom HFC.
Was ungefähr die Grenze ist.
Genau, und da hat es wohl auch damit zusammengehangen, dass FCM-Fans wohl auf der anderen Seite involviert waren. Es gibt halt Menschen, die das denn dieses Spiel, was eigentlich im Mittelpunkt stehen soll, für sich zur Bühne machen.
Da, also ganz klar, hier geht es dann um einen Teil der Fans. Was hier auf keinen Fall rüberkommen soll, ist, dass es um den Verein geht.
Überhaupt nicht.
Nicht um HFC und auch nicht um FCM oder welcher Verein hier gerade auch noch immer genannt wird, weil in jedem dieser Vereine Menschen arbeiten, teilweise ehrenamtlich, teilweise hauptamtlich, um den Fußball nach vorne zu bringen, für den Fußball arbeiten, für die Region. Eine Erklärung dafür, was das sein kann, dass das nicht irgendwann mal aufhört, weil ich meine, das, der letzte herabwürdigende Spruch ist doch schon vor 10 Jahren gemacht worden. Ich weiß auch nicht, was die Intention ist, weil es ja auch dem eigenen Verein, den man vermeintlich unterstützen will, damit überhaupt nicht hilft. Ich nehme auch oft wahr, so, egal bei welcher Mannschaft, blau-weiß, rot-weiß, ganz egal, dass es oft ja auch so Diskrepanzen zwischen den sogenannten Ultras und der eigenen Vereinsführung gibt, irgendwie, dass bestimmte Sachen nicht erwähnt werden. Eine Lösung? Also, wir sind jetzt gerade, und das sei nochmal betont, wir sind jetzt nicht die drei Fachleute. Wir haben hier Kevin, der kann aus einer großen Zahl von Spielen, Erfahrungen berichten, Beobachtungen, seine eigenen Gedanken geben. Und wir beide sind ja auch eigentlich so Fußball-Nostalgiker, die sich halt hauptsächlich um, also zuerst um die dummen Sprüche für das Spiel, rund um das Spiel, halt selber ein bisschen gespielt haben und halt auch halt hinter den Kulissen für guten Fußball, für gute Stimmung, für Miteinander stehen. Ja,
ja, ich finde, da waren halt auch relativ tolle Aussagen drin in dieser Mail. Zum einen ist es ein Familienfest. Jetzt spielt da zum Beispiel Stahl-Thale. Für viele Spieler ist das Spiel der Laufbahn wahrscheinlich in dem Fall gegen den Drittligisten vor fast 2000 Zuschauern. Und man möchte das mit der Familie feiern. Für mich war es auch immer wichtig, dass meine Familie mit dabei ist. Und wenn dann natürlich sowas passiert, ist das natürlich ein Riesenschock, beziehungsweise auch schreckt auch ab. Und es macht auch vieles kaputt von der Arbeit der Ehrenamtlichen. Also gerade bei Stahl-Thale ist es tatsächlich so, dass viele Ehrenamtliche dieses Spiel über Wochen planen. Ja. Während ihrer 40, 50, 60 Stunden Woche neben der Familie. Und dann kommt sowas bei raus als Resultat. Und das, was von so einem Spiel hängen bleibt, sind die Minuten nach dem Schlusspfiff, wo sich Stahl-Thale überragend verkauft hat. Es stand bis zur 90. Minute 3-1. Hatten gute Spielsequenzen bei, wo sie wirklich kurz davor waren, irgendwie noch ein Tor zu schießen. Und dann ist es halt umso bescheidener, dass es im Nachgang dann kaputt gemacht wird. Und da muss ich jetzt Kevin widersprechen.
Solange ihr euch nicht richtig durchstreitet und am Ende barfuß ins Bett müsst, ist das alles okay.
Gab es in der letzten Saison auch im Süden Sachsen-Anhalt zwischen zwei Paarungen im Nachgang, wie soll ich sagen, unschöne Szenen.
Weißenfels war
Weißenfels cool, ja. Und bei Immo Merseburg war das, glaube ich, das Gleiche?
Ja. VfB Merseburg? Ja, ich glaube, das lief verhältnismäßig ruhig ab.
Okay, wobei man kann es tatsächlich immer nicht ganz festmachen. Und eine Frage ist ja auch, warum sowas passiert. Und ich glaube, da sind halt auch die Fanlager ein Stück weit mit nicht schuld, aber es ist ja immer Sender und Empfänger. Wie kommt was an, wenn was gesungen wird? Und ich glaube, so ein richtiges Deeskalieren gibt es da nicht, was man machen kann. Weder als Schiedsrichter, noch als Verband, noch als Polizei, die, denke ich, da den größten Job überhaupt machen bei diesen Spielen. Und da ist es ja schwierig, was ich anbieten kann, um das Ganze auch mal als Vorgucker für die nächste Woche zu nehmen. Wir haben ja die Auslosung am 3. April hier bei uns im Podcast.
Live im Podcast, Auslosung.
Und dort könnten wir beispielsweise auch Flori Hösel, unseren Teamleiter Spielbetrieb, mit reinnehmen, der einfach mal darüber berichtet, wie seine Absprachen mit den Vereinen laufen in Bezug, wenn so eine Spiele anstehen und was auch jetzt kommen könnte, wenn die Auslosung passiert ist, wie die Kommunikation vom Verband mit den Vereinen passiert. Und ich denke schon, dass wir da näher wieder rangerückt sind und da vielleicht auch nochmal drüber zu philosophieren, was man eventuell noch machen könnte, um sowas vielleicht nicht vorkommen zu lassen.
Mehr als philosophieren ist auch wahrscheinlich fast gar nicht drin. Ja, du sagst, Spiel ist Lebens für die Spieler, weil man natürlich diese Emotion, das kann man ja vielleicht auch mal noch ein bisschen rausarbeiten. Du hast es selber, wie stolz du berichtet hast, dass du gegen Robert Andrich mal in so einem Pokalspiel gespielt hast, der mir übrigens dann nur aufgrund dessen, dass wir diesen Podcast aufgezeichnet hatten, noch besonders aufgefallen ist mit seinem Bart und der krassen Frisur und was für ein geiler Krieger irgendwie. Also man denkt so, krass, ich zeig mal auch, dass ich nur so ein Stück weg bin von der Profikarriere oder vielleicht mache ich an dem Tag das Spiel meines Lebens und werde von irgendwem entdeckt. Das sind ja absurde, abstrakte Gedanken, die man da hat, aber die halt eine bestimmte gute Energie in Menschen auslösen. Ja? Und dem gegenüber steht dann das, was wir jetzt hier gerade beschrieben haben. Wie kommunizieren die Vereine mit den Fans? Also was könnten die da sagen? Ja? Also ich weiß es ja jetzt schon. Sie sind einerseits angewiesen auf eine gute Kulisse, auswärts auf Unterstützung. Andererseits zahlen sie dann auch Strafen oder stehen dann auch wieder da. Im MDR-Fernsehen kommt dann auch wieder eine Nachricht bei FUPA, dann auch wieder eine Überschrift und so weiter. Das ist für den Verein nicht gut. Aber was soll man sagen? Oder was schließt man Leute drastisch aus? Sind wir da zu lasch? Oder Fans untereinander? Stell dir vor, wir beide stehen irgendwo bei irgendeinem Verein mit dabei und kriegen dann halt entweder herabwürdigende Sprüche oder Gewaltandrohung oder bald ausbrechende Gewalt, irgendwie kriegen das mit. Und dann gehen wir bei denen und sagen, hey, wir sind hier Danny und Stefan von Musste machen, könnt ihr mal vielleicht ein bisschen ruhig machen? Die lachen sich doch tot. Allein wie wahrscheinlich jetzt ein paar dieser Gesellen, so sie das hier hören sollten, fühlen die sich dann jetzt allein dadurch wertschätzt, hervorgehoben? Ist es das der Grund, warum sie es machen? Es muss doch irgendeinen Plan geben oder lassen wir es einfach laufen und hoffen, dass nichts passiert?
Ja, ich würde jetzt erstmal niemanden per se unterstellen, dass er da reingeht und sagt, wir machen ja heute diesen Stunk bei einem Landespokalspiel.
Echt? Das sagst du?
Ja, also das würde ich erstmal per se so sagen. Man weiß ja immer nie, wie situativ das dann funktioniert. Jetzt hat man ja vor diesen Blöcken tatsächlich dann noch Polizei, dann hat man Security. Wie agieren die miteinander? Schaukelt sich das hoch? Also ich glaube schon, dass es da Situationen während des Spiels gibt und auch danach, dass das passiert. Und das ist ja spannend. Warum ist das so? erinnere dich bitte an unser Landespokalfinale in Halberstadt. Ganz friedliches Spiel, beide Fanlager haben gute Stimmung gemacht und auf einmal laufen die Fans aufs Spielfeld und das Ding eskaliert. Warum passiert das? Also was sind die Gründe dafür? Ist das eine Tür, die aufgeht? Ist das eine Tür, die aufgemacht wird? Ist das eine Tür, die aufgebrochen wird? Das sind so Faktoren, die man nicht weiß oder sieht. Und ich glaube, da ist es schwierig, dann zu deeskalieren.
Ja, das war so ein Gedanke, der gerade in mir aufkeimte. Jetzt hast du sehr schnell aufgehört zu sprechen. Deeskalation ist ja für die Polizei auch so ein Thema. Die tun mir auch richtig leid. Weil wie verhältst du dich? Haust du hart gegen, gibt's eine Handyaufnahme, will auch keiner irgendwie und dann ist auf einmal die Polizei schuld gewesen, dass es irgendwie zu solchen Ausmaßen gab. Wenn sie zu wenig machen oder irgendwie Druck an einem Zaun ist und man deshalb eine Tür aufmachen würde, mal angenommen, dann haben sie das befeuert, dass die aufeinander getroffen sind und ihren Job nicht gemacht. Das ist ja auch einfach ein, und vor allem das Geld, meine Fresse.
Oh. Es ist tatsächlich sind die Gründe da, glaube ich, sehr vielfältig und lass uns da gerne mit Florian drüber sprechen, wie die Vorbereitungen dazu laufen und was man vielleicht auch hätte vorher machen können oder besser nicht machen können. Vielleicht gibt es das nochmal Aufschluss, vielleicht kriegen wir nochmal Infos speziell zu dem Spiel in Thale.
Na, Infos das eine, aber vielleicht auch eine Idee. Ich glaube, wir haben alle irgendwann geile Ideen. Morgens beim Zähneputzen oder vielleicht jetzt gerade ihr beim Hören dieses Podcastes oder beim Gucken, übrigens bei YouTube mit Bild. Also muss jeder selber entscheiden, ob das geil ist oder nicht. Probiert's ruhig mal aus. Schickt uns mal Mails mit euren Ideen. Musste machen @fsa-online.de und seid einfach offen. Wir judgen nicht. Also hier wird nicht geurteilt oder sowas. Wir wären froh, wenn man auch eine Idee mal von irgendwem bekommt, wo man vielleicht sogar als Verband dann dahinter steht und sagt, Mensch, nicht schlecht, lass uns mal vielleicht da dahinter stecken, weil einfach laufen lassen und hoffen, dass nicht so viel passiert, ist auch scheiße, oder? Also Kevin, was sagst du?
Ich wollte zu dem Thema nur nochmal sagen, dass ich natürlich nicht ausdrücken wollte, dass es nur FCM gegen HFC ist, dass das diese Diskrepanz ist. Ich denke, das ist, wie Danny schon gesagt hat, ein Punkt von vielen.
Ja.
Und Lösungen würde ich mir auch wünschen, weil dann würden wir jetzt vielleicht die Zeit, die wir jetzt über die Ausschreitung gesprochen haben, darüber reden, wie gut Thale eigentlich abgeliefert hat.
Das sollte das was sein, was hängen bleibt.
Ja, auf jeden Fall.
Auf 2-1 verkürzt und dann relativ gut performt. Also halten wir fest, wir werden es nochmal nachthematisieren.
Hoffen auf Mails.
Auslosung findet am 3. April statt, hier live im Podcast, auch live auf YouTube. Und schließen wir das Thema Landespokal. Wir hätten noch ein geiles Spiel aus der Landesklasse 6, Zürbich gegen Brehna. Ich habe als Information 400 Zuschauer. Kevin in seiner Funktion als Gesicht des Amateurfußballs hat sogar noch die These in den Raum gestellt, die du gerne sagen kannst.
Ich denke, damit hat sich der Meisterschaftskampf in der Landesklasse 6 entschieden. Das war das Duell Erster gegen Zweiter, meine ich, beziehungsweise Zweiter gegen Erster in dem Fall in Zürbich. Brehna hat das Spiel spät gedreht, 3-2 gewonnen und damit jetzt alle Weichen auf Landesliga gestellt. Was sie auch klar so, glaube ich, kommunizieren.
Deshalb hatte ich irgendwann auch mit Danny und mit allen anderen Geschäftsstellen die Idee, diesen Podcast zu machen. Dass man so einen Satz rauszimmert wie damit ist die Entscheidung in Sachen Aufstieg in der Landesklasse 6 entschieden. Dass man wirklich halt, je kleiner die Liga, ich bin ja hier schon Betroffener wegen kleinen Ligen und so weiter, je kleiner die Liga oder niedriger die Liga, desto Champions League-mäßiger muss man das besprechen irgendwie. Also halten wir fest, Kevin von FUPA sagt, Brehna wird definitiv aufsteigen.
Angesichts der Tabellensituation und des konstanten Ablieferns von Brehna.
Wie ist deine Schlagzeile gewesen heute?
Da, zu dem Spiel gab es keine Schlagzeilen.
Also gab es keine Schlagzeilen.
Nee, ja.
Aber jetzt kannst du eigentlich eine. wenn wir erstmal so weit sind, im Musste machen, dem Amateurfußball, dem besten Nischenpodcast im ganzen Universum, wurde gesagt, Brehna steigt auf. Das wäre doch geil, wenn wir so weit mal irgendwo.
So viel Druck kannst du gar nicht aufbauen, ja?
Ach, Druck, wir beide können doch mit Druck gut umgehen.
Aber das sind ja auch erfahrene Jungs in der Mannschaft. Also ich denke.
In Brehna?
Ja. Die können damit umgehen.
Sag die drei erfahrensten.
Sascha Pfeffer zum Beispiel ist vom Begriff, glaube ich. Hat, glaube ich, auch einen Doppelpack erzielt.
Ja.
Paul Schinkel kennt man. Also sind schon ein paar Jungs dabei, die auch höherklassig gespielt
haben. Darf ich eine Frage stellen? Mhm. Wenn du irgendwo was liest, Sascha Pfeffer macht 3 Buden oder sonst irgendwie was, was geht dann in deinem Kopf ab, so reingeschmecklerisch? Macht man dann ein blödes Wortspiel, scharfes Spiel von Sascha Pfeffer oder sonst irgendwie was? Oder bist du da komplett... Es gibt ja 2 Arten, daran zu gehen, ja. Also du machst es nüchtern und so weiter. Und dann gibt's ja immer, insbesondere in der Riege der Sportjournalistinnen und Sportjournalisten, ich kenne ein paar, könnt jetzt Namen nennen, ich weiß auch, wo die arbeiten, aber mache ich nicht, die halt partout zu jedem Namen oder zu jeder seltsamen Situation ein komisches Synonym oder ein blödes Bild aufbauen müssen?
Ja, würde ich mich jetzt nicht dazu zählen.
Ja.
Also ich bin da, ich würde es ein bisschen differenzieren. Also im Live-Ticker bin ich auch manchmal schon ein bisschen suffisanter. Da verirrt sich dann auch mal der ein oder andere lustige Spruch. Aber was die Berichterstattung angeht, ja, würde ich da immer auf die nüchterne Seite verweisen.
Okay, falls ihr jetzt gerade so einen komischen Sound hört, der irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr ihn hört, wir hören ihn relativ laut hier bei uns im Studio. Offensichtlich versucht seit 700 Minuten jemand rückwärts einzupacken und kriegt seinen LKW eigentlich nicht hin. Wir sind hier mit unserer Location in einem Umkreis, wo hin und wieder mal LKWs rückwärts einparken müssen. Manche können das besser, manche weniger. Wollen wir noch über das U21-Länderspiel in Halle sprechen?
Können wir gerne machen. Am Dienstag haben wir wieder die Ehre, im Bundesland ein Auswärtsspiel der Nationalmannschaft zu haben. In dem Fall die U21. Spannend dabei ist, glaube ich, ein Spieler, lieber Kevin. Du als Lexikon des Amateurfußballs.
Armin Dosieb, meinst du sicherlich?
Armin Dosieb, genau. In meinem Lieblingsverein sogar heimisch gewesen, beim FC Bayern.
Mhm. Wirklich?
Ja.
Nachwuchsakademie.
Ja.
Oder hat er sogar einer in der
Ich bin der Meinung, er hat ein Spiel gemacht unter Julian Nagelsmann.
Ich würde Armindo Sieb unter Julian Nagelsmann in der ersten sogar?
Eingewechselt, ja. In irgendeinem Pokalspiel. Ich würde es gleich nochmal recherchieren. Spannend dabei ist, aus unserem Gebiet der Sachsen-Anhalt in einer Jugend gespielt beim SG Motor, bei der SG Motor Halle. Und von da aus dann in die große weite Welt. Und aktuell bei welchem Verein, Kevin?
Greuther Fürth, zweite Liga.
Okay.
Ja.
Genau.
Und hat sein Debüt, glaube ich, gegeben jetzt in Chemnitz. Also
für die U21-Nationalmannschaft.
Genau, also
naja,
ganz frisch dabei.
Da ist die Verbindung ja relativ kurz, wenn man dann sagt, U21-Länderspiel, eventuell bei Bayern schon mal unter Julian Nagelsmann gespielt. Dann ist er eigentlich nicht mehr weit weg für die Erste. Was sagst du dazu, Danny? Damit sind wir bei dem Spiel, was am Wochenende war. Die Nationalmannschaft gegen Frankreich, alle waren darauf vorbereitet, fiese Überschriften zu schreiben. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es Menschen gibt, die nur darauf warten, dass es irgendwie schief läuft. Die anderen sind komplett nationalmannschaftsmüde. Das nehme ich auch wahr, könnt ihr mich gern verbessern, wenn ihr wollt und so. Und dann passiert das, was diesen krassen Sport so ausmacht. Anpfiff, 8 Sekunden später, wir werden Europameister.
Und das Schlimme ist, und das ist auch ein Grund, weswegen ich heute Morgen etwas ungehalten war.
Warum?
Ich komme in diese Geschäftsstelle und zwei unserer lieben Verbandssportlehrer, der
Fußballverband Sachsen-Anhalt.
Ja, Herr Scheler und Herr Stuhl haben den Podcast gehört und sagten, Mensch, Danny, geile Einschätzung zu Toni Kroos. Er bereitet ja dieses Tor nach 8 Sekunden vor und dann gab es auch wieder, wie es meistens so ist, wenn man so ein Spieler wie Toni Kroos ist, so eine Übersicht zu den Stats des Spiels. Also er hatte, glaube ich, überall die 97%-Marke, Zweikämpfe, Pässe angebracht, keine Ahnung, irgendwas, ja, das war, ja.
Kevin, kannst du mir helfen? Du bist ein medienerfahrener Mensch. Hört dir jetzt auch keiner weiter zu. In der Folge von dem Podcast, wo es um Toni Kroos ging, hatte ich auch eine Einschätzung.
Mhm.
Die war komplett entgegen dem, was Danny gesagt hat. Das bedeutet 100%, dass das zugetroffen, was passiert ist. Würdest du das jetzt hier nochmal aufbereiten und Danny um die Ohren hauen oder nicht?
Ich denke schon, dass das angebracht wäre, doch.
Aber wir könnten das ja unauffällig machen, indem du mich fragst, Stefan, was hast du denn zu Toni Kroos gesagt?
Stefan, wie war eigentlich deine Meinung zu Toni Kroos?
Ja,
also.
Wir müssen da mal ganz kurz festhalten. Es ist ja meistens so, wenn du jetzt lange nicht schwimmen warst, ja, und dann wieder in ein Becken springst, dann hast du erstmal Bock, ein bisschen zu kraulen, ja. Das geht dann vielleicht eine lange Zeit gut und irgendwann ist es wieder so, dass das, oh, boah, jetzt wieder Wasser, wieder nass, habe ich keine Lust drauf. Jetzt kommt Toni Kroos nach 700 Jahren wieder in die Nationalmannschaft, hat dementsprechend auch Bock zu spielen. Ist ja meistens so, wenn du eine geile Sache lange nicht machst und dann wieder dabei bist.
Warte, weiß ich nicht, ich bin kein Söldner.
Ich wollte damit sagen, lasst uns mit ein bisschen Ruhe auf Toni Kroos gucken und dann vielleicht in ein, zwei, drei Monaten entscheiden. Und dann nochmal auf meine These zurückkommen. Er wird im Grundproblem nicht helfen.
Hier war gerade auch inhaltlich so ein sölselndes Grundrauschen im Podcast zu hören, um auf deine Frage zu antworten, Kevin. Ich formulierte, Toni Kroos ist der Mann, den man in der Mannschaft haben will, weil egal wie gut du spielst oder wie schlecht, du hast immer jemanden zum Anspielen und du weißt, der Ball ist nicht weg. Und genauso war es. Hinzu kam natürlich eine extrem, also auffallende Zweikampfstärke. So nochmal, so besonders, fand ich. Und ein paar gute Impulse nach vorne auch. Aber dieses Rauschen, was man inhaltlich jetzt gerade auch gehört hat, lassen wir natürlich auch so hier im Musste-Machen-Studio stehen. Auch das zweite Tor war eine Sensation. Da war Toni Kroos jetzt nicht so involviert, sondern es waren dann die jüngeren Spieler. Ich finde auch so die geilen Namen, die jetzt da wieder so aufgetaucht haben, aufgetaucht sind. Hier einer heißt doch, wie heißt er? Maximilian
Mittelstädt.
Maximilian Mittelstädt. Da habe ich sofort an Musste machen gedacht.
MM.
Der ist quasi, der muss zu unserem Podcast kommen. Den brauche ich mal einladen, dass der noch nicht klopft, ist mir ein Rätsel. die waren doch alle erfrischend und so. Das war doch alles total gut. Und was mir ganz besonders aufgefallen ist, das ist vielleicht nur ein Faible von mir. Ich weiß nicht, wie wichtig das für richtige Fußballfans ist, die total Ahnung haben. Ich fand die Performance von den beiden Fachleuten, vom Kramer und von Mertesacker, ich fand die so lustig. Ich fand das total amüsant. Der Kramer hat die ganze Zeit so gewirkt, als hat er wirklich so eine Schnapslaune. Ich weiß nicht, hast du es auch so wahrgenommen, Kevin?
Ja, die machen das schon unterhaltsam.
Und Mertesacker war, seit er damals den Spruch gedroppt hat, und jetzt lassen Sie mich in Ruhe, ich gehe jetzt in die Eissonne, seitdem hat er das als eine Art Grundstimmung, trägt er das vor sich her, und das finde ich mega. Mal abgesehen davon, dass er sich stylmäßig ungefähr ein Universum weiter nach vorne entwickelt hat, also so zwei Universen langsam an dich ran. Also musst, der Mertesacker ist hier auf den Spuren, Danny, du musst ein bisschen aufpassen.
Ich habe noch mal kurz ein Thema aufgreifen wollen, weil wir gerade über Talente sprechen, ja, aus der Nationalmannschaft, Maximilian Mittelstädt. Als Newcomer mit 26, wir hatten in der letzten Woche auch unsere U16-Landesauswahl weiblich unterwegs.
Ja.
Waren auf Auswärtsreisen und haben dort gegen andere Bundesländer gespielt, beziehungsweise andere Verbände, und sind nicht ganz so glücklich wiedergekommen. Aber da muss man auch durch. Ich denke, der Herr Scheler wird das in den Griff bekommen. Hat einen Unentschieden geholt und drei Niederlagen. Und ich denke, da gibt es gute Ansatzpunkte, wie er das verbessern kann.
Naja, das Telefonat haben ja Kevin und ich beide gehört, als du mit Herrn Scheler gerade telefoniert hast. Ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. U16, Frauenfußball, gehört nach vorn. Man würde sich über jeden Erfolg freuen. Andererseits, wenn man halt die Fußballerinnen der U16-Abteilung da so sieht, das sind ja meist junge Frauen, die so in meinem Größenbereich unterwegs sind, manchmal sogar größer und so. Und wenn du dann dahinter Scheles diesen Hightower siehst, finde ich, hat er es verbockt. Also ich finde...
Das ist der Trainer schuld.
Allerdings würde ich mich nicht trauen, in seiner Gegenwart seinen Job in Frage zu stellen. Aber man macht da natürlich gerne mal dann noch einen Witz so über Scheles oder sowas. Aber für die jungen Fußballerinnen ist natürlich scheiße.
Genau.
Irgendwie.
Okay, dann sind wir durch mit der Rückschau.
Mit der Rückschau sind wir durch. Wir waren teilweise auch schon in der Vorschau mit dabei.
Genau.
Kevin, wie nimmst du den Amateurfußball in Sachsen-Anhalt gerade wahr? Mal abzüglich der Stimmung, dass es hier und da dann doch heftiger kracht, gefühlt, als noch vor ein paar Jahren. Ist es überhaupt so?
Ich habe jetzt den Vergleich nicht, wie es vor 10 oder 20 Jahren war. Ich habe das Gefühl, dass es immer wieder Zwischenfälle gibt. Und die gab es auch schon vor 7, 8 Jahren, als ich bei FUPA so langsam reingeschnuppert habe. Es ist wahrscheinlich nur eine andere Aufbereitung mittlerweile, dass man über jeden Spielabbruch direkt einen Artikel liest. Da gab es ja dieses Wochenende auch einen Zwischenfall in der Landesklasse, dass eine Mannschaft vom Platz gegangen ist mit heftigen Vorwürfen.
Wegen einer rassistischen Beleidigung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
So lautet der Vorwurf. Im Endeffekt sagt der eine Spieler das eine, der andere Spieler sagt das andere, und drumherum kann da keiner was zu sagen, weil das wohl im Dialog gefallen ist.
Der Trainer des Spielers hat es nicht gehört, der Trainer der gegnerischen Mannschaft hat es nicht gehört. Beide hauen dementsprechend komplett verständlich die Statements raus. Der Schiedsrichter hat es auch nicht gehört. Das heißt, der Vorwurf ist deshalb nicht mal im Spielbericht.
Ja.
Was machst du jetzt damit?
Ja,
ja. Ja. Es wird erzählt, dass der Spieler dann anfing zu weinen. Der gegnerische Trainer sagt, der hat aber selber ganz schön ausgeteilt. Es ist eine ganz schön krasse Gemengelage, in der wir da jetzt gerade unterwegs sind, wo wir von unserer Seite hier wahrscheinlich einfach nur sagen können, Leute, egal wie der Spielstand ist oder sowas, alles, was, wir wiederholen uns, alles, was herabwürdigend ist, alles, was den Menschlichkeitsbereich verlässt, alles, was rassistisch ist, alles, was diskriminierend ist, hat einfach auf dem Fußballplatz nichts mehr verloren und kommt hier nicht mit dem Spruch, aber früher, oder darf man überhaupt nichts mehr sagen. Diese Argumentation gehört mittlerweile in den großen Eimer, wo Sondermüll draufsteht. So einfach ist das. Das ist verbaler Sondermüll. Andererseits, taktisch das anzuwenden, und dann quasi jedes wirkliche Opfer von verbaler Gewalt, diskriminierend, rassistisch, wo auch immer, wird damit dann quasi ja ins Gesicht geschlagen. Das geht halt auch nicht. Also wir sind ja schon in einer sehr, sehr seltsamen Gemengelage und das Einzige, was hilft, ist, genau Vorfälle dokumentieren, ohne Fakten einfach mal raushalten und es nicht sinnlos aufbauschen, wahrscheinlich auch. Das ist das Einzige, was du jetzt noch sagen kannst, oder?
Ja, klar. Und was für mich immer noch so ein bisschen negativ mitschwingt, ist, was passiert mit so einem Spiel halt im Nachgang? Jetzt ist das Spiel abgebrochen worden, es wurde im Sonderbericht nicht vermerkt. Es geht jetzt logischerweise aufgrund der Struktur zum Sportgericht.
Was soll der Richter da machen? Das der hält sich an Paragraphen.
Genau.
So. Die eine Seite sagt, Ruschi so, und die andere Seite sagt, du hast ja gar keine Empathie und Emotionen.
So, und im Endeffekt resultieren, und das Sportgerichtsurteil, da will ich jetzt nicht vorgreifen, aber jeder kann sich ja zusammenrechnen, wie das ausgehen wird, auch wahrscheinlich logischerweise aufgrund der Vorsätze und Vorgaben, die wir haben. Aber dann gibt es in meinen Augen dort immer einen Verlierer. Also nicht nur einen punktemäßigen Verlierer, sondern auch einen moralischen Verlierer. Und ich glaube, diesen Ansatz müssen wir irgendwie hinbekommen, wie man das besser machen kann.
Weil moralische Verlierer sind wir alle, glaube ich. Also, die auf Fußball und Ehrlichkeit stehen und auf eine gute Sprache, egal wie groß der Trash-Talk ist.
Ja, aber es gibt ja tatsächlich einen Sender und einen Empfänger und es gibt jemanden, der das sagt und es gibt jemanden, der das sagt. Und im Endeffekt ist das ja wahrscheinlich irgendwie so ein Zwischending aus beiden, könnte man sich vorstellen. Und da gibt es in meinen Augen trotzdem nur einen moralischen Verlierer. Weil wenn rassistische Äußerungen getätigt werden oder wurden, Fragezeichen, dann gibt es da nur einen moralischen Verlierer und keinen. Also nicht beide, weil derjenige, der es vermeintlich gesagt hat, wenn dem so stimmen sollte, dann ist der kein moralischer Verlierer.
Und ohne Nachweis kannst du aber...
Genau, und das wird ganz wertfrei, ich war nicht dabei, ich weiß nicht, was passiert ist, ich habe auch bis vorhin die Namen, also ich kenne die Namen nicht, beziehungsweise habe ich nur aus der Zeitung, glaube ich, die Namen drin.
Ja.
Ich will mich da auch überhaupt gar nicht mit einbringen, aber es ist halt schade, weil im Endeffekt ist ein sportliches Ereignis in dem Fall abgebrochen worden. Und wir haben keinen sportlichen Sieger gefunden. Ich glaube, das ist nicht im Interesse dieses Sports, den wir ausüben. Und wenn dann noch moralisch so angegriffen worden ist, wie es gesagt wurde, von der einen Seite, dann haben wir echt ein Problem. Ja, unabhängig davon, ob das so passiert ist.
Punkt. Weil in dem Moment, wo die Mannschaft runtergeht, um dieses Zeichen zu setzen, so dass wirklich so formuliert wurde, nachvollziehbar und richtig wahrscheinlich sogar. Schiedsrichter nimmt den einen Spieler, nimmt den anderen, beide Trainer und sagt, Leute, wir machen jetzt erstmal 10 Minuten Pause. Ich möchte euch sagen, das sind die Folgen. Es wird nichts weiter dabei herauskommen können. Ich habe es nicht gehört, die Trainer haben es nicht gehört. Könnt ihr beiden Spieler euch in die Augen gucken, euch die Hand geben und wir machen weiter. Ist eine naive, komische Vorstellung. Oder? Also
in meinen Augen ja, weil wenn, also jetzt ganz allgemein, wenn jemand hätte jemanden rassistisch beleidigt.
Und die Emotion ist dann halt drin, ja.
Dann ja, und dann weiß ich nicht, ob dann eine Entschuldigung unter vier Augen halt das angemessen ist. Sicherlich ja, aber ich glaube, sowas bleibt halt hängen und ich weiß ja nicht, ob man dann danach weiterspielen kann. Ja, und so wie es ja jetzt geschildert wurde, war es ja so, dass er unter Tränen ausgewechselt wurde oder
Platz gegangen ist. Nee, ist vom Platz.
Und ich weiß halt nicht, ob es jetzt, wie gesagt, nochmal, unabhängig davon, ob das so jetzt passiert ist oder nicht, einfach nur Mutmaßungen, ob man denn danach halt sagt, man kann jetzt weiterspielen. Ja, also ist für mich einfach eine zu leichte Lösung. Ja,
am Ende sind es die Menschen, vorher den Kopf anschalten.
Genau.
Was sagst du, Kevin?
Ja, ich würde sagen, jetzt auch völlig wertfrei, ob es gesagt wurde oder nicht, dass man das nochmal zum Anlass nimmt, nochmal zu sensibilisieren, dass es Sachen gibt, wo Grenzen gezogen werden müssen. Ich glaube, ihr habt auch schon mal darüber gesprochen, dass man sich auf dem Platz auch gerne mal ein bisschen nettere Worte sagt, aber irgendwo, wie du auch schon gesagt hast, ist die Grenze erreicht.
Ja.
Und die muss man dann auch klar ziehen. Und ich finde es auch, klar, wir haben auch darüber berichtet. Und wenn man dann die Kommentare liest auf Social Media, die gehen auch weit auseinander. Und ich habe das Gefühl, die Fronten sind da in dem Punkt total verhärtet. Die einen sagen, hier die Mannschaft will sich Punkte erschleichen, ergaunern. Die anderen sagen, schlimmster Verein, der Gastgeber, die sollte man rausnehmen. So ein Diskurs findet gar nicht mehr statt, weil es so verhärtet ist, die Fronten. Das wäre auch ein Appell, dass man da vielleicht auch auf Social Media nochmal zweimal mehr denkt, was man schreibt und
kannst du dich an meine Formulierung verbaler Sondermüllkübel erinnern? Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Social-Media-Plattformen genau als solches fungieren. Ja, ist halt auch nicht besonders besonders cool. Und es fängt halt im Kleinen an. Es fängt an mit einer vermeintlich lustigen Bemerkung in der Kabine, wo man dann halt auch den Mut vielleicht haben soll, na klar ist das unangenehm, wenn deine eigenen Kumpels vor dir oder neben dir sitzen und dann der sogenannte Herrenwitz oder ein Witz aus dem letzten Jahrtausend oder schlecht gealtert, was weiß ich nicht alles. Man muss es halt dann einfach auch mal formulieren. Also und dann ist es auch gut. Also man muss sagen, Digi, zu doll, denk kurz drüber nach. Das sind die zwei Gründe, die mir dazu einfallen. Handschlag, Ruhe im Karton und dann über Wochen, Monate, Fußballsaisons wird es dann vielleicht in der Fläche, würde es besser werden. Aber wir müssen halt alle mitmachen. Ja. Ja, ja.
Ist auch schade, dass man darüber sprechen muss, ja, dass das so, ja, zum Thema wird.
Also wenn selbst Danny und mir keine blöden Witze einfallen, selbst wenn der, wenn unser quasi Schiedsrichter hier heute mit in der Sendung ist, der sagen könnte, wer jetzt der coolere von uns beiden ist, solltet ihr euch Gedanken machen, warum wir das nicht machen. Ja, eigentlich wollte ich von dir noch so wissen, was so mit dem Amateurfußball so ist. Wie ist es denn sonst so mit dem ganzen Gehabe ringsrum, so dieses schöne Nachahmen des Profifußballs, also mit Hymnen abspielen, Einlaufmusiken und so weiter. Und je tiefer die Liga, desto größer und pompöser. Gibt's sowas? Fällt dir da was zu ein?
Finde ich cool. Es gibt einige Vereine, die, also ich verfolge ja Social Media sehr aktiv, wie du auch schon angekündigt hattest. Da gibt's ein paar Vereine aus der Kreisklasse, da fällt mir jetzt zum Beispiel Groß-Rohnsleben ein aus der Börde. Ich weiß nicht, ob die, ich glaube, die sind aufgestiegen in die erste Börde-Kreisklasse. Und die haben Social Media Auftritt, die haben Interviews mit den Spielern, Vorstellungsblöcke. Das ist, ja, da könntest du denken, das könnte genauso gut ein Regionalligist machen. Und das war jetzt nur ein Beispiel von vielen. Da muss ich sagen, habe ich in den letzten Jahren einen großen Aufschwung erkannt. Also dass sehr viele Vereine dieses Social Media noch mehr für sich entdeckt haben, selbst Inhalte produzieren, und das finde ich sehr cool.
Danny, du guckst mich an mit großen Augen. Ja, guck, da sitzt es. Wir haben das Trikot ausgewertet, wir haben aufs Wochenende zurückgeblickt, hier und da war ein Gag dabei. Haben wir Kevin genug gewürdigt?
Das auf jeden Fall. Ich habe aber noch zwei, drei Fragen an Kevin. Die können wir gerne mal mit vorschießen.
Zieh aus der Hüfte, zieh, Cowboy, zieh.
Naja, Kevin ist ja Fupaner durch und durch. Und
Fupaner?
Fupaner, ja.
Ist das ein verbriefter Begriff?
Das ist ein verbriefter Begriff für alle unsere User. Und davon haben wir tausende in Sachsen-Anhalt.
Jetzt ist es ja so, dass wir verbandseitig mit Kevin ja doch sehr, sehr eng und vertraulich zusammenarbeiten, was mich an der Stelle ja auch sehr freut. Was wir jetzt aber auch für unsere Community und für unsere Hörer klarstellen möchten, und da möchte ich gerne von dir mal ein Feedback zu haben. Wir als Verband oder als Verein in dem Verband ist man ja heimisch bei Fußball.de. Also da musst du ja quasi vor jedem Spiel die Aufstellungen einpflegen. Du musst vor jeder Saison deine Kaderlisten machen, deine offiziellen Meldungen etc.
DFB unterstützt.
Genau, DFB unterstützt. Und was ich ja sagen muss, was mir da ein Stück weit fehlt, und es wird vielleicht eine Neuerung irgendwann sein, dass man mehr Daten bekommt auf Fußball.de. Jetzt, Kevin, Frage an dich. Wie kannst du dir vorstellen, wie da die beiden Portale eigentlich noch mehr zusammenwachsen können? Oder ist sowas überhaupt vorstellbar aus deiner Sicht?
Ich denke, prinzipiell ist es schon vorstellbar. Wie du schon sagst, ist das natürlich ein großer Punkt für Fupa, wenn wir bei Max Sabel wieder sind.
Warte! Für die Leute, die schon eingeschlafen sind, jetzt gerade aufwachen, Max Sabel, der Typ, der am Anfang die 250 Buden für einen Verein gemacht hat, das komplette Gegenteil von Danny Pieler.
Genau, bei Fußball.de ist es so, dass die Ressourcen, die Speicherkapazitäten, Ressourcen begrenzt sind. Das heißt, da sieht man höchstens noch die Tore von vor zwei Saisons, glaube ich. Da ist die Datenkrake, sagen wir so gerne, bei Fußball aktiver. Da geht deutlich weiter zurück. Ich glaube, der große Unterschied ist, dass Fußball ja noch mehr Inhalte über die Daten hinaus schafft. Also jeder Verein kann selbst Spielberichte schreiben, jeder Verein kann Bildergalerien hochladen. Fupa lädt ja wirklich die Leute ein, selbst aktiv zu werden. Und das ist ja so ein bisschen dieses Gegenteil zu Fußball.de, was ja ein einseitiges Angebot ist. Und da würde ich sagen, ist der größte Unterschied, dass Fupa halt das Mitmachen in den Vordergrund stellt.
Okay, cooler Ansatz. Jetzt ist es so, dass Fußball.de, also vom DFB getragen, auch von den Verbänden genutzt, ein Vorreiter ist beim Thema Roboterjournalismus. Mhm. Das heißt, Fußball.de nimmt sich Daten anhand eines Spiels und schafft es daraus, Vorberichte und Nachberichte zu erfassen. Inwieweit macht das denn deinen Job irgendwann noch für Also schafft das noch ein Dasein zu haben, beziehungsweise ist es bei euch auch mal angedacht, sowas umzusetzen?
Es gab tatsächlich schon mal den Ansatz. Es gab auch schon Systeme, die das gemacht haben, die sich die Daten gezogen haben und daraus Spielberichte generiert haben. Aber unsere Artikel gehen ja über das bloße, der wurde eingewechselt und hat 5 Minuten später danach ein Tor gemacht. Darüber geht's ja hinaus. Also wenn wir Artikel bringen, dann versuchen wir auch die Geschichte dahinter zu beleuchten. Wir versuchen die Menschen zu beleuchten, zum Beispiel einen Max Sabel, oder die Geschichten dahinter zu sehen, okay, die über dieses bloße 1-0, 10. Minute, der Spieler, 2-0, 20. der Spieler. Das soll ja der Mehrwert sein, den FUPA noch hat.
Okay. Im Prinzip das, was wir hier probieren.
Ja, nur FUPA ist erfolgreich.
FUPA ist länger am Markt.
Genau.
Das stimmt.
Können wir einen Tipp von dir kriegen? Was wäre, würdest du uns einen Tipp geben? Sollen wir das hier weitermachen? Oder wie ist das angekommen? Hast du was hier, hast du was? Warte, reden die über uns nach 6 Folgen schon?
Es gibt tatsächlich, ich habe letzte Woche schon 1-2 Gespräche über euch geführt. Auch als es die Ankündigung gab,
dass du herkommst,
dass ich dabei bin. Und wurde mir auch viel Spaß gewünscht. Und ich habe auch, also ich habe auch jede Folge bisher gesehen.
Okay, gesehen sogar.
Gesehen.
Yeah, YouTube-User.
Genau. Und ich muss sagen, es macht Spaß. Es ist kurzweilig und es stellt eben mal die Fußballer in den Vordergrund, die sonst eher in der zweiten oder dritten Reihe stehen. Das finde ich super. Ich glaube, das ist das, was uns alle drei auch eint in der Mission.
Ich sag, meine Vision, ich sehe ein Landespokalfinale. Ich sehe eine Live-TV-Sendung eingebettet bei FUPA. Auf der Seite. Ich sehe Scheinwerfer, Fachleute, ich sehe Profi-Hosts, aber wir beide sind Kramer und Mertesacker.
Na, was ist, wenn ich da mitspiele?
Was
wäre dann?
Warte, dann ist es wieder 2007 oder sowas. Okay. Dann sind wir ein Fluxkompensator hier
rein. Kann ich noch wechseln? 4 vor 1.
Nee, hältst du es für möglich, dass du nochmal, also du, wie viel Zeit gibst du dir selber noch als aktiver Fußballer? Du bist jetzt in der Landesliga unterwegs noch?
Ja. Ich möchte nichts sagen, aber ich war schon mal bei einem letzten Spiel dabei.
Hast dich schon mal verabschiedet?
Bei dem letzten Spiel des Danny Piele.
Was glaubst du, wie lange du noch, das war wahrscheinlich dann vom Barleben verabschiedet oder was? Und dann haben sie dich in Schönebeck mit Traktorengeld nochmal eingekauft oder was? Oder was ist da passiert?
Das hat man doch schon das Thema, Stefan.
Ich weiß.
Idealismus als oberste Prämisse.
Ja? Wir haben einen Gast, der merkt, wenn du schwindelst. Schreib darüber über dich.
Es muss, wenn alles passt, bin ich zu allem bereit. Ja? Die Philosophie muss stimmen im Verein. Und wenn natürlich nochmal ein Verein dabei ist, der im Landespokalfinale...
Die Philosophie muss stimmen.
Nein, das ist einfach so. Also man, der Wohlfühlcharakter. Du kannst nur da erfolgreich sein, wo du dich wohlfühlst. Das ist einfach so.
Und was sagt denn dein Körper eigentlich? Also ich erinnere mich an einen Tag, wo du erst 2-3 Wochen vorher noch gesagt hast, wie schön das jetzt für dich ist, weil du einen Vertrag hast, wo du nicht mittrainieren musst, nur wenn du möchtest und so weiter.
Boah, weißt du das?
Und dann, weil du, Danny, alles, alles von dir erzählst du jeden Tag rund um die Uhr. Du merkst es gar nicht, wenn du so im Außen
bist. Du möchtest an der Stelle so nicht bestätigen. Ich habe gestern meine Auswertung gemacht. Ich habe im März 80% der Einheiten gemacht.
Ja, und dann habe ich dich aber nach einem Spiel gesehen und das war nicht der Danny, den ich so kannte, sondern das war eher der, ein Mensch, der aussah, als würde er gleich einen Rollator testen müssen.
Ja, das ist wie bei Robotern. Die brauchen halt auch ein bisschen Öl. Dementsprechend brauche ich halt ein bisschen mehr Pflege. Und an dem Tag hatte ich wahrscheinlich nicht die Pflege, die ich brauche.
Jetzt will ich mal testen, was für eine Auswirkung unser Podcast wirklich hat. Welche Art von Öl? Was ist das Öl, was Danny Piel am Laufen hält? Frage ich dich jetzt, wenn du alle Folgen gesehen hast. Weil Alkohol trinkt er ja nicht.
Nee, ich hätte die Vermutung, dass es sich dabei um Nutella
handelt. Wenn wir nicht in spätestens 3 Folgen von Ferrero irgendwie Fettkohle geben, was wir dann teilen mit den Menschen, das hier möglich machen, lieben Gruß an die Avento Intensivfliege, an das ganze Team, irgendwie, dann soll mich doch ein B-Zug überfahren. Das ist halt wirklich, das ist doch Wahnsinn. Was du für diesen Schokoaufstrich verabscheuungswürdigerweise Palmölzeugs mit allem anderen, was ungesund ist irgendwie, was du dafür machst, ist geil, ist nicht schlecht.
Um die Frage final zu beantworten, ich denke von Spiel zu Spiel.
Habe ich auch schon oft gehört.
Ja.
500 verschiedenen Trainern.
Ja. Mir ist übrigens was eingefallen. Es gibt ja zwischen uns beiden einen Streit, was komplexer ist, Fußball oder Handball. Und mir ist das Argument, das habe ich mir extra aufgehoben für so eine Live-Sendung jetzt hier, weil ich Gott sei Dank ist halt ein Schiedsrichter, dem ich vertraue dabei. Weil sonst würdest du mir wieder einen vom Pferd erzählen. Also du sagst ja, Fußball wäre komplexer, ich sage, Handball ist komplexer. Ja. Weißt du, was der massivste Beweis dafür ist, dass Handball komplexer ist? Von Fußball kannst du bei einem Kicker komplett nachbauen. Und vom Handballsport gibt's keinen Kicker oder sonst irgendwie was, weil es viel zu komplex ist.
Du bräuchtest dann nur die Dinger drehen, dass die Spieler nach unten gucken. Dann könntest du mit den Händen Tore schießen oder werfen.
Ist dir schon mal aufgefallen, dass das Quatsch ist, was du da erzählst?
Naja, das gibt es halt bloß nicht, weil es eine Randsportart ist. Im Fußball lässt sich das Ding halt besser monetarisieren.
Weil du die Komplexität dieses Sportes nicht auf zwei Ebenen nur nachstellen kannst.
Das ist doch ganz einfache Physik. Beim Handball spielen wie viel? 6 Spieler und ein Torwart. Beim Fußball sind es 10 und ein Torwart. Das heißt schon mal mehr. Du musst halt Mitspieler, mehr Spieler wahrnehmen. Dann hast du ein viel größeres Feld als beim Handball. Das heißt, du musst viel, viel mehr Raum durchblicken und durchdringen. Alleine schon diese physikalischen Parameter machen das Spiel schon komplexer.
Albern. Zonensport, Fußball. Du bist Wenn der Ball über die Abwehr rüberschippt, ist vorne in Sturm, ist den drei Typen, die da vorne rumwirbeln, kackegal, was die anderen 6 hinten in der Abwehr gerade machen. Beim Handball müssen alle 6 zeitgleich alle Zonen super schnell betrachten, weil irgendwie pro Minute 2,5 Tore fallen. Okay, und beim Fußball jetzt. In 90 Minuten bestenfalls 1.
Okay, jetzt kommen wir ganz schön weit weg. Du bist ja beim Handball, du machst ja...
Das ist auch egal, wieso ich drauf komme, aber es ist ein geiler Streit, den wir vielleicht mal über die Folgen die nächsten 100 ziehen können. Oder sollten wir das lassen wieder, Kevin? Was sagst du eigentlich als Fußballfachmann, was komplexer ist?
Als Dauerkarteninhaber des SCM.
Oh, das ist geil. Warte, ich habe ihn nicht beeinflusst. Ich wusste nicht, dass du eine Dauerkarte hast, wusste ich gar nicht. Okay.
Ich finde, Handball ist schon sehr komplex. Gerade auch mit dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass halt permanent alle am Spiel teilnehmen.
Punkt.
Ist das schon...
Kannst du einmal in deinem Leben Größe zeigen und sagen, ja, ich habe mich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt?
Den ersten Satz verstehe ich jetzt inhaltlich nicht. Und nein, es nehmen nicht alle teil. Das ist ja noch ein Punkt, warum es auch gar nicht so komplex ist. Man kann ja auch zwischen Abwehr und Angriff auch permanent wechseln. Wo gibt es denn sowas? Beim Fußball muss ein Verteidiger offensiv und defensiv denken. Hä? Beim Handball... geht der im Mittelblock raus und lässt sich auswechseln und dann kommt der Spielmacher rein,
das
der
auch mit spielt. Das passiert in 90% der Fälle nicht mehr. Das ist, du redest jetzt von jetzt einem Handball aus dem letzten Jahrtausend.
Ja, den ja.
Du bist halt ein Handball-Nostalgiker, alter Mann.
Okay, wie
Hat das mit Amateurfußball zu tun? Stellt die Frage doch einfach mal in eurer Fußballkabine. Es gibt bestimmt ein paar Kabinen in und um Magdeburg und in der Region jetzt hier, Sachsen-Anhalt weit eigentlich, weil der SCM ist ja mittlerweile bundesweit, Europa, weltweit sehr bekannt. Kann es sein, dass es Diskussionen gibt. Es könnte natürlich auch sein, dass es ein Rohrkrepierer sein wird.
Okay. Lass uns doch nochmal Kevin kurz nach seiner Einschätzung fragen, wer den Landespokal gewinnt.
Das ist eine gute Frage. Ich meine, es gibt einen klaren Favoriten, der Drittligist ist und allen mindestens eine Liga voraus ist. Die Regionalliga dazwischen. Ich denke, es ist maßgeblich jetzt auch von der Auslosung abhängig. Also ich habe
Kevin.
Ich habe aus Weißenfels zum Beispiel gehört, sie hätten ungern den HFC. Und ich kann mir vorstellen, das geht Halberstadt und dem VfL jetzt im Halbfinale genauso, damit man dieses Finale spielen kann. Weil ich denke, egal in welches Spiel der HFC geht, natürlich sind die der Favorit. Deswegen lehne ich mich, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, wenn mein Tipp wäre, dass der HFC das Ding auch gewinnt. Obwohl, in einem Spiel kann natürlich immer alles passieren.
Okay, das waren jetzt relativ viele Floskeln, die wir aus dem Amateurfußball kennen, die ich auch alle kenne. Ja, dankbar dafür.
Ich wusste jetzt gar nicht, wer Danny und wer Kevin ist.
Aber, was wir an der Stelle nicht unerwähnt lassen sollen, dass, wenn man jetzt an Fußball denkt, dann denkt man ja so schön klassisch engstirnig in der Regel erstmal an Herrenfußball und Juniorenfußball. Aber, was man auf Fußball auch feststellt, und das weiß ich noch aus meiner vorigen Tätigkeit, dass ja der Frauenfußball auf Fußball auch eine ganz erhebliche Rolle eingenommen hat. Und jetzt spange ich den Bogen. Kevin ist leidenschaftlicher Verbandsliga-Gucker der Frauen. Nicht unbegründet, auch aus familiären Verhältnissen heraus.
Wieso, wie viele Töchter spielen mit?
Nur Schwester.
Schwester, genau.
Ach, deine Schwester. Ah, die stand doch mal neben mir. bei einem Fußball-Dash.
Genau. Und da würde mich interessieren, jetzt ist ja die Verbandsliga, die Humanas Frauenverbandsliga relativ knapp. Wer ist dort dein Staffelfavorit?
Da erwischst du mich natürlich kalt. Ich glaube, aktuell besiegt das einen Punkt vor Union Sandersdorf.
Deine Schwester spielt bei Union Sandersdorf?
Nee, meine Schwester spielt bei der FSG Irxlem Niederndodelem.
Ah, okay.
Beim starken Aufsteiger.
Wahrscheinlich die beste Mannschaft bei dem Namen. Weil der Name ist die Donnerhall.
Eine gute Frage. Ich glaube, es gibt noch das direkte Aufeinandertreffen zwischen Sandersdorf und Besiktas. Wenn ich richtig informiert bin, bei Besiktas. Deswegen wäre in dem Fall auch mein Tipp, dass Besiktas das Ding holt, noch unbesiegt in der Saison. Aber es bleibt spannend. Ich glaube, beide werden nicht mehr so viele Punkte abgeben. Besiktas ist jetzt mal der seltene Fall eingetreten, dass der HFC ihnen Punkte abgenommen hat. Ja.
Ist bei Besiktas nicht einer unserer Verbandssportlehrer-Trainer?
Nicht der Verbandssportlehrer, sondern unser Teamleiter, der Finanzbuchhaltung und der Masterplan-Koordinator. Genau.
René Unger.
Und ich sehe gerade, Besiktas aber 7 Gegentore in der Frauenverbandsliga.
Das ist nicht so schlecht.
Sensationell. Wobei Sandersdorf mit 71-9 auch.
Und als Titelverteidiger, vielleicht gibt das hinten raus nochmal einen kleinen Push.
Ja?
Ich glaube, das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis, war es ja auch am letzten oder letzten Saison, da haben, glaube ich, die Tordifferenz am Ende entschieden. Da wurde es Sandersdorf zum Vorteil, dass sie so viel mehr Tore geschossen hatten. Und ja, Stand jetzt ist nicht ausgeschlossen, dass es wieder so ein Herzschlagfinale wird.
Genau, und was in der Regionalliga möglich ist, sehen wir am gestrigen Tag. Da hat der MFFC bei Hertha BSC gewonnen mit 3-1.
Oh, also hat Caro mitgespielt?
Caro hat mitgespielt, ja.
Unsere Caro, beste Sechserin, die es überhaupt gibt. Wir hatten beide schon das Vergnügen, auch so bei einem FSA-internen Kick gegen sie dann in der Halle zu spielen. Das möchte man nicht gegen Caro gegenlaufen. Das tut richtig weh.
Genau, aber hervorragende Überleitung, Stefan. Caro ist heute im Einsatz bei unserem startenden Feriencamp vom Fußballverband, was heute in Dessau startet bis Donnerstag. Dann nochmal auch der Hinweis an alle Hörer oder Hörerinnen und Zuschauer.
Guckerinnen.
Der Fußballverband richtet unter anderem auch Feriencamps aus und versucht da Vereine dabei zu unterstützen, die das durch Organisation, durch zeitlichen Aufwand etc. oder durch logistische Sachen nicht hinbekommen. Und wir sind in diesen Ferien aktiv in Dessau, werden das in den nächsten Ferien im Mai, glaube ich, nochmal skalieren auf Gardelegen und Tangermünde. Und wir wollen einfach den jungen Mädchen und jungen Jungen eine Möglichkeit geben, während der Ferien beim Verein, beim Heimatverein oder in der Region halt auch ein cooles Trainingsprogramm von lizenzierten Trainern mit begleiten zu können, mit und Verpflegung, mit coolen Gimmicks, die es dazu bekommt und ein vollumfängliches Feriencamp. Und bei dem ist halt Caro aktiv in Dessau, von daher liebe Grüße an Caro.
Caro Hildebrandt durfte ich auch schon erleben, wie sie auch als Trainerin dabei ist und wie sie halt die Begeisterung für Fußball da weitergibt. Absolut tolle Frau, beste Frau, Caro Hildebrandt. Alle Informationen zu den Camps findet ihr auf www.fsa-online.de. Da könnt ihr euch dann vielleicht sogar noch bewerben, wenn das eine oder andere Plätzchen frei ist. Absolute Vorteile hat Danny gerade alle aufgeführt. Noch ein weiterer, Danny und ich sind nicht dabei. Also ihr braucht keine Angst haben, dass eure Kids irgendwie zugetextet werden oder die Eltern auch noch. Die durfte ich ja auch schon sehen, die gucken ja manchmal dann zu. Das ist übrigens auch noch so ein Thema, Eltern. Wie oft guckst du dir Nachwuchsfußball an?
Da mein Neffe selbst aktiv ist, bei einem Verein, dem du, glaube ich, ganz ganz zugeneigt bist.
MSV Börde Magdeburg.
Korrekt, ein Schrote Pirat. Da bin ich schon relativ regelmäßig zugegen.
Bin ich im Förderverein.
Ah, sehr gut.
Deine Wahrnehmung, Eltern am Spielfeldrand, ist es auch ein ewig junges Thema?
Schwierig. Ich war vor Februar war ich bei einem Hallenturnier, ausgerichtet von Besiktas, Nachwuchsmädchen. Und da stand so eine coole Bande mit 5 Punkten, wo drauf stand, es ist nur Fußball, es ist Hobby, es geht nicht um alles oder nichts. Die Schiedsrichter sind auch nur Ehrenamtliche.
Sind Partner einfach, um ein gutes Spiel zu absolvieren.
Das fand ich super, weil das sollte man sich, glaube ich, immer vor Augen halten, dass das für alle da ein Hobby ist, bis zu einer gewissen Spielklasse. Und ich denke, genau darüber reden wir. Und deswegen sollten sich die Eltern da auch zurückhalten. Ich glaube, viele Vereine machen das mittlerweile so, dass die Eltern sich nur noch in einem bestimmten Bereich aufhalten sollen, dass sie keine Anweisungen reinschreien dürfen, weil dafür gibt es ja Trainer und Übungsleiter. Ich denke, da sind wir auf einem guten Weg.
Gut. Das ist mal eine gute Nachricht irgendwie, weil ansonsten, also wir müssen nicht die ganze Zeit einen Zeigefinger hochhalten, aber natürlich kommt man schon mal in die Versuchung, wenn hier und da mal ein halbes Glas Prosecco auf nüchternen Magen am Wochenende vormittags auf einer Terrasse von irgendeiner Fußballkneipe irgendwie weg ist, dann setzt wahrscheinlich hier und da aus, Hirn aus. Es sind ja teilweise schlimme Dinge, die man da hört. Ich habe neulich im großen, weiten Internet eine wunderbare Szene aus dem englischen Nachwuchsfußball gesehen. Da wird so ein kleiner Knirps an einer Eckfahne weggetackelt und du hörst aus dem Hintergrund eine Frau, die typisch Englisch, fuck. Und der Bengel geht weg, dreht sich um und sagt, Mom, shut up. Und das fand ich halt sensationell. Haltet euch das mal immer vor Augen, weil das Vorbild, das klingt immer so blödsinnig und so weiter. Überlegt mal, was eure Kinder quasi aushalten müssen, wenn ihr da eskaliert an einer Außenlinie irgendwie. Ansonsten natürlich Eltern, total wichtig. Immer fahren, immer zum Training fahren, immer am Rand stehen, zum Spiel fahren, doppelt fahren, weil man vergessen hat, die rosa Schnürsenkel mitzunehmen und die schwarzen nicht geil aussehen, was auch immer. Gibt's ja sonst was für Sachen. Da sind wir beide gesegnet mit Töchtern, die sich für Fußball ja nicht so richtig... Obwohl, meine Tochter will jetzt Fußball spielen.
Super. Wo?
Nee, also will erstmal Fußball spielen.
Ach so.
Es war so geil. Ich habe ich mache mich jetzt nackig vor dir, kannst gleich jeden Witz der Welt machen. So einen Ball hin und her geschoben. Ich habe ihr gezeigt, wie man den mit der Innenseite einfach hält. Sie hat es im ersten Versuch besser gemacht als ich jemals, also bevor du es sagst. Aber beim Weggehen war der Satz halt geil. Papa, wenn man die Tricks begriffen hat, macht Fußball richtig Spaß. Da habe ich gesagt, frag Onkel Danny.
Schön. Schön.
Ja, fand ich lustig. Wollen wir aus der Folge raus?
Ja, vielleicht noch als Ankündigung. Für Ostern war's das? Bis Ostern war's das?
Ja, wir gucken mal. Wir können ja jetzt mal einen Cut machen. Dann atmen wir ein und atmen aus und gucken, ob wir eine 10-Minuten-Witzfolge hinkriegen. Jeder erzählt dem anderen einen Witz. Ein Fußballwitz, okay, oder irgendeine lustige Begebenheit. Und die könnt ihr dann euch am grünen Donnerstag reinpfeifen.
Und falls nicht, hören wir uns am 2. April wieder. Oder ja, hören wir uns am 2. April wieder. Und haben am 3. April die Auslosung zum Landespokal Dachbleche 24 Halbfinale.
Und nicht vergessen, die 100 Mails sind immer noch nicht erreicht. Es ist richtig knapp so langsam. Man merkt, wie der Deckel langsam wurschtelt. Aber wir brauchen noch 100 Mails mit den Bewerbungen für unsere riesen Boombox. Die sind ungefähr so groß.
Wir brauchen doch noch
100.
Du hast gerade gesagt, wir brauchen noch 100.
Nein, wir brauchen, dass die 100 voll, dass die 100 voll sind. Und dann würden wir die Auslosung starten. Deshalb haben wir es noch nicht gemacht. Nicht, dass ihr denkt, wir haben euch nur mit einer virtuellen Boombox angefüttert. Die gibt's wirklich. Und die werden wir dann natürlich auch verlosen, Kabinen-DJs etc. pp. Einfach bewerbt euch. Warum braucht ihr die? Erzählt uns was über eure Musik, die ihr vorm Spiel hört, oder stellt uns eine lustige Frage, gebt uns Feedback, was wir besser machen können, was auch immer. Danny ist dafür sehr empfänglich, ich auch. Und mustemachen@fsa-online.de. Ey Kevin, ist super. Kommst du öfter mal? Können wir eigentlich öfter mal machen?
Also, musste mal.
Musste machen.
Musste machen. Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.